Live in Mixtapes.
Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.
Hallo Christian.
Hallo Lukas, wir machen das ja jetzt schon bald 3 Jahre, diese Podcast-Dinge. Weißt du, was eine meiner Lieblingsepisoden der letzten 3 Jahre war?
Ich glaube, ich kann sie raten. Du schwärmst alle 2 Wochen von einer Folge zum Thema Italien. Stimmt
das? Ja, Italien hat es mir angetan. Und auch der Erik Pfeil hat es mir angetan. Mit dem hatten wir vor 2 Jahren eine Folge gemacht über Italien, denn er hat ja 2 Bestseller geschrieben, wo er jeweils 100 italienische Lieder vorstellt. Und das hat mich gepackt. Ich habe ja seither viele italienische Musik entdeckt und das hat mich sehr glücklich gemacht. Aber dich, glaube ich, auch, oder?
Ja, ja, ja.
Und wir haben das Privileg, heute wieder mit dem Erik zu sprechen. Er hat nämlich ein neues Buch geschrieben, wo es diesmal nicht nur um italienische Songs geht, sondern es ist eine Reise durch Italien, wo es auch mehr um das Land und um Filme und um die italienische Kultur an sich geht. Und dieses Buch heißt Hotel Celentano und ist dieser Tage erschienen. Hallo Erik.
Hallo. Hallo zusammen, freut mich.
Erik, bevor wir beginnen, darf ich noch was loswerden?
Unbedingt.
Erik, mi hai introdotto alla musica italiana. Prima di parlare del tuo nuovo libro, devo confessarti un guilty pleasure. Dall'anno scorso sono un fan di Laura Pausini e ho ascoltato alcune sue canzoni, per essere preciso 3, più spesso delle migliori canzoni di migliori cantatori. Spero che tu non sia troppo deluso.
No, è un piacere per me, un grande piacere.
Ok, alles klar. Übersetze ich es jetzt lieber nicht, weil es eine Spur peinlich sein könnte und wir gehen in medias res. Also wie schon erwähnt, du hast jetzt ein Buch geschrieben, Hotel Celentano, und da geht es eben nicht nur um Songs, sondern du reist durch Italien und man könnte, glaube ich, so sagen, dass du einerseits die Lieder hernimmst oder die Musiker, die du liebst, und andererseits, das ist sozusagen ein zusätzliches Element, die Filme, die du liebst, die italienischen, und dann hast du diese Orte auch besucht. Ich kannte sowas beispielsweise mit Harry Potter Trips oder vielleicht gibt es auch Game of Thrones Reisen nach Dubrovnik oder vielleicht, Lukas, warst du mal in Liverpool und hast die Beatles besucht oder die Beatles...
Ja, in Liverpool leider noch nicht, habe ich dann vor zum 50. Aber London zum Beispiel, wo ich viel das bereist habe. Ja.
Aber ganz Italien ist dann doch mal noch eine andere Liga. Hat das außer dir schon mal jemand gemacht?
Also ich glaube, es gibt ziemlich viele Bekloppte, die sowas aus Privatvergnügen machen mit irgendwelchen Obsessionen, ne? Dieses Beatles-Thema. Oder wahrscheinlich gibt es auch so Bob Dylan-Fans, die so in Duluth beim Haus seiner Kindheit so vorbeifahren und sowas. Und ich fand aber tatsächlich genau sowas aber immer sehr interessant, ne? Also wo kommen die Leute her oder auch wo haben die ihre Villen? Aber ich meine, die Orte im Buch sind natürlich auch so, das sind ja Orte unterschiedlicher Art. Das sind Geburtshäuser, dann sind es Orte aus Filmen, dann sind es ja Orte, wo ruhmreiche Sangesauftritte stattgefunden haben. Oder es sind ja auch so Lieblingsrestaurants von namhaften Leuten. Das unterliegt ja einzig und allein so meiner Privatobsession. Also mich fragen dann Leute manchmal, nach welchem Kriterium hast du das gemacht? Und dann sage ich in der Regel immer, na, das Kriterium, nach dem ich alles mache, persönliches Interesse. Ne? Da gibt es ja kein Regelwerk für. Ja, aber das genau, das ist die Idee des Buches. Ne? Also kann man so einer Kunstwelt nachreisen? Kann man so eine Kunstwelt durchfahren? Und was findet man da? Also was begegnet einem da? Und das dann zumal in einem Land, das ja ohnehin viel durchreist, durchfahren wird und so unter Overtourism, um dieses Modewort mal zu benutzen, ächzt. Ne? Also gibt es da vielleicht so Seitenwege, wo man sagen kann, mag ja sein, dass da vorne das Kolosseum ist, Aber biegen wir doch mal rechts ab. Da ist das alte Haus von Federico Fellini. So, ne? Da könnte man da auch mal vorbeigucken. Das ist so die Idee. Also es gab diese eine grundsätzliche Initialzündung. Und das war, als ich vor ein paar Jahren schon in Mailand, das schreibe ich ja ganz am Anfang, vor dem Geburtshaus von Adriano Celentano stand. Und da, das war wirklich, da ist mir sowas klar geworden, nämlich so, dass mich das, also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich das sage. Es ist, wenn du da stehst, in dieser komischen Straße im Viertel Greco in Mailand, in der Nähe vom Bahnhof, keine schöne Ecke, und du stehst da und du kennst diesen riesigen Song Il Ragazzo della Via Gluck. Und das ist so ein Lied, das ist also wirklich so Teil meiner DNA. So, ich muss das gar nicht mehr hören, weil ich das im Kopf habe. Das ist immer da. Und dann stehst du vor dem Haus und denkst, hiervon handelt das. Hier kommt das Lied her. Hier hat er dieses Leben verbracht, was er da beschreibt. Und ich kann euch die Gänsehaut nicht beschreiben. Ne? Und dann habe ich wirklich zu meiner Frau gesagt, sag mal, wir waren jetzt wirklich überall. Wir haben glutrote Sonnenuntergänge gesehen. Wir haben Ausgrabungen gesehen. Wir haben die erlesensten Aperitivi getrunken. Aber das hier, und meine Frau sagte, ja, du bist ja auch schon wieder am Heulen. Ne? Sagt ihr immer, wenn mich so die Ergriffenheit überkommt, du heulst ja auch schon wieder. Ich sage, ja, well, was soll ich sagen? Und das war die Initialzündung. Ne? Und von diesen Orten, ja, da gab es so 3, 4, 5, würde ich sagen. Aber den Rest habe ich tatsächlich für das Buch recherchiert. Ne? Und dann auch so der Nase nach. Ne? Also ich habe einen Film geguckt und gedacht, okay, den finde ich ganz toll, wo ist der denn gedreht worden? Findet man den Ort? Oder, ach, der und der Sänger, der hat doch da und da, hat der denn da nicht mal? Und dann habe ich das recherchiert, wie so ein Irrer. Und oft fand man halt was. Und dann guckte man weiter und dann guckte man Karten an und dachte sich, aha, was könnte das sein? Genau, und so bin ich da vorgegangen.
Aber ich kenne das von mir ein bisschen. Also ich bin, wie gesagt, großer Beatles-Fan. Und wenn ich dann in Hamburg bin oder eben in London bin und ich schaue mir da die wichtigen Plätze, die wichtigen Orte an und ich sehe da ein Schild, dann verstehe ich das teilweise gar nicht, wie da jemand seit Jahren daran vorbeigehen kann. Also irgendwie, wenn das sozusagen Teil des Alltags wird von dort arbeitenden Menschen oder lebenden Menschen. Und ich würde dann am liebsten zu jedem hingehen und ihn zu diesem Schild hindrehen und mit seinem Finger auf dieses Schild hintippen und sagen, schau, weißt du eigentlich, was da passiert ist? Also das ist dann immer so ein Gefühl, wo sich zwei so Realitäten begegnen. Ist das für dich auch nachvollziehbar, diese Dualität?
Ja, verstehe ich total. Das ist ein bisschen so wie so ein Foto, auf dem man 500 Leute sieht, die in eine Richtung gucken und eine Person steht da und guckt in die andere Richtung, ne, und zeigt, wie irre dahin. Ja, ein bisschen was Monty Pythonhaftes so fast. Ja, also ich kann das sehr nachvollziehen. Also das ist so einer Leidenschaft hinterherreisen. Das könnte man wahrscheinlich auch eben mit diesen Beatles-Orten machen. Ne? Ich fand es nur eben mit Italien so interessant, weil, wie gerade schon gesagt, das ohnehin ja so ein inflationär bereistes Land ist und die einen reisen Stränden nach, die anderen sind so Bädecker-mäßig unterwegs, ne, und wollen unter jeden Ausgrabungsstein gucken. Ne? Andere kulinarische Reisen, andere wollen töpfern in der Toskana. Und ich habe gedacht, diese Filme, diese Songs, die haben wirklich mein Leben, das muss ich so pathetisch sagen, mehr geprägt als wahrscheinlich jedes andere Kulturgut. Vielleicht noch, ja, die Beatles, würde ich auch sagen, und Bob Dylan wäre es bei mir. Ne? Das sind so die anderen beiden Welten, die mich extrem prägen, in denen ich auch denke. Ne? Ich sage mal, ich denke in italienischer Kultur, ich denke in Beatles und ich denke in Bob Dylan. So, das sind so meine, was ist der Plural von Habitat? Habitate. So, ne? Da fühle ich mich wohl. Und ich kann das total nachvollziehen. Also, wenn Leute eine Obsession haben, wo sie noch mehr rein wollen und dem sie so hinterher tasten und hinterher spüren, reisen, suchen wollen.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa.
Das Buch ist, du kannst es wahrscheinlich gar nicht anders, es ist natürlich wie immer bei dir locker, toll geschrieben und leicht und
lustig. Auch lustig.
Mhm. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, und es ist schon noch ein bisschen traurig oder vielleicht ist melancholisch das bessere Wort. Und deswegen habe ich es nachher gleich nochmal gelesen, weil ich dem nachspüren wollte, wo ich so eine gewisse Melancholität finde. Vielleicht aber alles total falsch bewertet. Und ich habe da das Gefühl, es ist ein bisschen unbeantwortet in dem Buch, wahrscheinlich aber absichtlich. Du schreibst irgendwann einmal, dass du gar nicht sicher bist, was du eigentlich gesucht hast, weil du es vielleicht nicht ganz benennen kannst. Und eigentlich wird in dem Buch dann auch nicht resümiert, ob du es dann auch tatsächlich gefunden hast.
Ja, ist grundsätzlich zutreffend. Ich glaube, ich habe mich... Es gibt zwei Kapitel im Buch, wo das Ganze ja so ein bisschen runtersackt. Ne? Und wo ich dann... Da waren wir... ich glaube, bei Grosseto in der Nähe, da wo Adriano Celentano geheiratet hat und wo ich dann so eine Fermate quasi gemacht habe, um mal so zu sagen, stopp mal gerade, was mache ich hier eigentlich? Ne? Ich jag hier wie so ein Schmetterlingsfänger so über die Wiese, ne, und versuche da so was zu fassen. Ist das nur eine Chimäre? Ne? Ist das nur ein Trugbild? Was mache ich denn hier überhaupt? Was ist das denn genau, was ich da suche? Ne? Und ich glaube, also mir war es wichtig, das tatsächlich das nicht ganz aufzulösen, weil ich schreibe auch irgendwo, was ich ja eigentlich suche, sind noch mehr Rätsel. Für mich ist dieses gesamte Thema Italien und seine Kultur extrem rätselbehaftet. Und die italienische Kultur arbeitet auch sehr viel mit dem Mittel des Rätsels. Wenn wir jetzt nur mal die Filme von Federico Fellini nehmen. Ne? Die kannst du ja auch nicht wie eine Gleichung übersetzen. Ne? Oder Sachen von Dario Argento. Oder es gibt eine italienische Regisseurin, eine jüngere Regisseurin, die hat in den letzten Jahren ganz tolle Filme gemacht. Alba Rohrwacker heißt die. La Chimera heißt ihr letzter Film, die Chimäre, nicht umsonst. Ne? Und es geht letztlich immer um das Rätsel. So. Oder auch wenn man Filme von Paolo Sorrentino guckt, Partenope oder so, also ein recht populärer heutiger Regisseur, auch die tasten da immer so Rätseln hinterher. Ne? Und mein ewiges Ding mit Italien ist, dass ich so das Gefühl habe, ich hebe so einen schweren roten Brokatvorhang hoch oder jemand hebt den für mich hoch, eine freundliche Italienerin, ein freundlicher Italiener, und ich gucke und so, ach, so ist das hier hinter in den Kulissen, und ach, guck mal, dahinter ist ja noch ein roter Vorhang, ja, wie bei David Lynch oder so. Man merkt, es gibt immer noch einen roten Vorhang. Man kommt nicht an das Geheimnis ran. Ich habe manchmal das Gefühl, die Italienerinnen und Italiener kommen da selber nicht ganz ran, weil die selber dieses Rätsel immer wieder zum Thema machen. Also, ich habe sehr mehr andernd geantwortet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Art leider. Aber die Frage war ja, dass ich nicht wusste, was ich da suche. Ich glaube, mir ging es darum, dass währenddessen immer damit zu spielen, wer bin ich denn eigentlich in diesem Buch? Ja, ich bin ein von einem Thema besessener Deutscher, der sehr viel über Italien weiß. Mir wird dann immer diese Rolle zugeschrieben. Ich werde immer vorgestellt, überall Erik Fall, der Italienerklärer oder Italienfachmann. Da sage ich immer, stopp, ich bin kein Erklärer. Das lehne ich sowieso schon mal ab. Ich will Rätsel und ich bin auch kein Fachmann. Ich bin so ein Liebhaber, so ein Schwärmer, ne? So ein kritischer, reflektierter Schwärmer, würde ich mal sagen. Und als solcher falle ich halt immer wieder auf die Nase, weil irgendwann meine Reflexion endet und ich nur noch staune, ne? Und denke, was ist denn hier los? Das ist ja wirklich alles so verrückt. Das ist ja wirklich so geheimnisvoll. Da ist ja noch ein Vorhang, ne? Und ich glaube, das wollte ich so in der Schwebe halten, diesen Zustand. Weil sonst hätte ich, glaube ich, wäre mir das zu klar gewesen. Ah, zusammenfassend kann man sagen, ja, Italien steht immer noch. Antonello Venditti lebt noch. Er singt auch immer noch. Sowieso dreht Filme, die sehen ein bisschen aus wie Fellini. Ich sag mal, 3 von 5 Punkten. So Buch aus. Das wollte ich halt nicht. Ich wollte das Geheimnis halten, ne? Damit man selber noch mit Geheimnissen kann. Also, weil ich es auch immer schwierig finde, wenn man so eine Emotion vorgibt, finde ich auch bei Filmen schwierig, wenn man dadurch, dass auf der Leinwand jemand weint, weiß, dass es jetzt traurig werden soll. Ja? Also finde ich immer so ein bisschen lahm.
Marce svastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità e poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore.
Also für mich war eine der vielen Stärken des ganzen Buches, dass man so das Gefühl hat, dass man so ein bisschen als Lesender mit dir mitreisen darf. Es gibt zum Beispiel immer so Karten, die wurden eingefügt, wo man eure Route so ein bisschen nachverfolgen kann. Jedenfalls beim Lesen hat man immer diesen Wunsch, dass das nächste, was jetzt passiert, das nächste Ereignis, ein tolles Ereignis ist. Ein Ereignis, das euch irgendwie wieder gefällt und das wünscht man sich. Und das kommt eben öfter wieder vor. Und da merkt man ganz stark, wenn das dann passiert, so eine kindliche Freude, die du da irgendwie formulierst. Da ist zum Beispiel die Geschichte mit dem Haus, mit diesem, ich glaube, das ist so ein relativ herrschaftliches Haus, so ein Gutshaus, wo Celentano den Film gedreht hat mit der Ornella Muti namens Die widerspenstige Zähmung.
Der gezähmte Widerspenstige, genau. Il Bistico Domato, ja.
Der gezähmte Widerspenstige, stimmt. Und ihr steht dann dort und dann kommen, ja, glaube ich, diese Gutsbesitzer oder die Besitzer des jetzigen Hauses, ja, und sagen, ah, es wird gleich regnen. Also das ist dann schon ein cooler Moment, wenn man eigentlich weiß, worum es da eigentlich in dem Film geht. Oder eben auch, du schreibst einmal von einer Brücke, über die ihr da hin und her getuckert seid, immer wieder. Und dass euch das sehr Spaß gemacht hat. Kannst du mir von dieser Brücke erzählen? Ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo man eure kindliche Freude sehr gut miterleben kann im Buch.
Das waren ähnliche Erlebnisse wie das, was ich eben beschrieben habe, wie diese Epiphanie da in der Via Gluck. Das waren so Momente, also wenn wir diese Brücke mal nehmen, ne? Das war komplett irre. Liegt ganz oben im Norden bei Bereguardo. Und das ist eine Filmszene, die hat mich schon als kleines Kind immer massiv beeindruckt. Ne? Da sieht man Mani di Velluto, Hände wie Samt, Adriano Celentano Film. Und er ist ein Industrieller und verliebt sich in eine Diebin und er hat aber so das perfekte Panzerglas erfunden. Irgendwie so. Ne? So eine vollkommen realistische Filmhandlung. Und dann gibt es diese tolle Szene, ja, die beiden verlieben sich, aber ein anderer Dieb nimmt Anstoß an dieser Liebe und will sich jetzt mit Celentano messen und fordert ihn zum Wettlauf auf. Und der geht eben über diese Brücke. Ne? Das ist die Location. Und diese Szene habe ich als Kind schon immer, ich habe die geliebt. So, ne, weil der macht da diesen seltsamen Walk und macht so Celentano-Moves und alles ganz toll. Also mich hat das wahnsinnig gekriegt. Und als ich älter war, habe ich gedacht, ah ja, das ist ja auch dieses, das beschreibt ja dieses Phänomen der Sprezzatura so gut. Ne? Wenn du was machen musst, wenn du eine Pflicht erledigen musst oder so, nie zu ernst nehmen, immer so ein bisschen lapidar da rangehen. Ne? Und genau das passiert in der Szene. Und dann stehen wir da an dieser Brücke und finden die. Du kurfst da wirklich so durch die quietschgrünen Reisfelder von der italienischen Reiskammer, die da liegt. Und dann bist du auf einmal auf dieser Brücke und es sieht haargenauso aus wie früher. Haargenauso. Und das ist irre. Ne? Dann stehst du, das sind die besten Erlebnisse. Du stehst dann in dem Film und guckst aus dem Film in die Welt. Ja. Das ist ein ganz komischer Moment. Ne? Oft ist es so, dass sich Orte verändert haben und man sieht so an Gebäuden vielleicht noch eine gewisse Struktur. Aber da denkst du, wirklich, wir sind hier in dem Film, die kommen gleich. Der kommt ja gleich über die Brücke gelaufen. Das ist echt irre. Weil du das gerade sagtest, so diese kindliche Freude, die ist ja die Wurzel so von all dem. So, weil das Glück, was ich glaube ich hatte mit diesem Italo-Musik- und Filmthema, war, dass das so eine Kindheitsbegeisterung ist und die ist nie weggegangen. Und vielleicht, wie du das von den Beatles kennst oder so, dich hat das als Kind gekriegt und als Erwachsener findest du dann aber einen intellektuellen Zugang dazu. Ne? Und auf einmal interessiert dich, oh, wie hat denn Paul McCartney dieses und jenes gemacht? Ne? Und was war denn der Anteil von John Lennon da und da dran? Und du interessierst dich auf einmal für, wer ist Alan Klein? Ne? Oder wer sind diese ganzen anderen Figuren drumherum und man akademisiert das auf einmal fast, aber es bleibt grundsätzlich dieses kindliche Thema, ne? Und das ist es halt auch, das Buch ist ja auch teilweise naiv, ne? So hoffe ich auf jeden Fall, dass es das ist, so, ne? Und dass da so ein kindlicher Überschwang noch drin ist, wo man auch sagen könnte, was ist denn mit dem los? So, der steigert sich aber sehr rein, ne? Also das ist mir schon bewusst, aber das soll halt auch so sein. Kindliche Freude, ne?
Weil ich vorher gesagt habe, ich finde es zu einem gewissen Grad melancholisch. Mir fällt auf, es ist halt zum Teil immer so ein wenig eine versunkene Welt, die du da beschreibst, oder eine Welt, die es nicht mehr gibt. Und das ist etwas, was mir auffällt in all den Folgen, die wir machen. Wir sprechen oft über Musik und aufgrund unseres Alters über Musik, die vor 2000 entstanden ist, weil wir halt unser Alter haben und es uns halt schwer tun, auch jetzt aktuellere Musik nachzuvollziehen. Aber es ist schon eine Welt, die oder eine Zeit oder eine Welt, die eigentlich zu Ende ist. Und es ist auch eine museale Welt sozusagen und ein bisschen eine versunkene Welt. Und das ist sozusagen die Welt von den Beatles, von Dylan, von Springsteen, von Cohen. Entweder sind sie tot oder sie sind alle steinalt. Und das ist deine Reise ja auch ein bisschen. Also es ist, du bereist ein fiktives Land, das es so zum Teil nicht mehr gibt.
Genau, das es so zum Teil nicht mehr gibt. Und dann plötzlich so im Augenwinkel ist es halt doch wieder da. Ne? Siehe die Brücke oder siehe, also wenn du den Blick unscharf stellst, ne? Wenn man so die Augen so auf schwimmelig schaltet, ne? Dann ist die doch noch da. Ne? Das ist so das Verrückte. Aber klar, du bist teilweise da auch an Orten, was fällt mir da jetzt ein, wo du einfach merkst, ja gut, ne? Zum Beispiel erinnere ich mich die Villa von Luchino Visconti in Rom. Da habe ich wirklich so einen kleinen Zusammenbruch gehabt, weil da habe ich auch so aufgeschrieben im Buch. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch sehr live geschrieben. So, ich hatte sonst, es ist eine sehr unvernünftige Sache, ein Buch in einem halben Jahr zu schreiben. Ich habe das tatsächlich beim Reisen eigentlich geschrieben. Und weil ich wollte, dass das in diesem Frühjahr rauskommt, ne? Weil es ist ja nun mal ein saisonales Thema, dieses Italienische und so weiter. Herbst wäre nicht gegangen und sonst wäre ich in 27 gewesen, war mir zu lang. Ich gedacht, nee, ich muss es während ich fahre schreiben. Und deswegen sind manche Sachen wirklich so aus dem Moment auch rausgeschrieben. Und vor dieser Villa bei Visconti, wo er halt mit Helmut Berger gelebt hat, auch im Landsmann, und wo ich dann sagte, ach, guck mal hier, das ist der Seitenausgang, das ist der Ausgang, wo Helmut Berger ein Buch schreibt, wo er immer ausgebüxt ist, das muss der sein. Und du merkst aber, hier büxt keiner mehr aus. Ne? Da steht ein Auto im Hof, ein bisschen geguckt, okay, und recherchiert man, ja gut, das Haus ist dann und dann verkauft worden, aber die Story ist schon vor langer Zeit abgerissen. Ne? Und du musst halt immer wieder sagen, okay, aber die Filme gibt es natürlich immer noch. Ne? Also das ist natürlich auch so ein ewiger Tanz um dieses große Thema. Ihr sagtet gerade, ja, alle sind tot oder werden alt. Und das bricht auch mir das Herz. Ich habe wahnsinnige Angst und mag das auch gar nicht aussprechen vor dem Tag, wo Paul McCartney oder Bob Dylan abtreten, weil das ist eine Welt, gerade bei diesen beiden, das wäre eine Welt, die für mich eine sehr andere wäre. So. Und gleichzeitig tröste ich mich immer damit, dass ich sage, naja gut, aber ich höre die als 26-Jährige und das geht nicht kaputt. So, das ist auch bei Leonard Cohen nicht kaputt gegangen, das ist bei John Lennon nicht kaputt gegangen, das ist bei Brian Wilson nicht kaputt gegangen. Ich höre den, wie der seine Teenage Symphonies to God spielt und das bleibt für mich, ja, forever young, wie Bob Dylan sagt. Ne? Also, ja, das ist natürlich so ein ewiger Tanz, den man als halbwegs nostalgisch veranlagter Mensch, der ich bin, macht und eben jetzt auch als Mensch eines bestimmten Alters, dessen musikalische Hochämter so alle vor langer Zeit stattgefunden haben. Ne? Also es altert nicht. Ne? Also Velvet Underground ist auch nie gealtert.
Vielleicht könnten wir, das erläutert nämlich, glaube ich, ganz gut das Prinzip deines Buchs, und gleichzeitig ist es auch eine Würdigung von Gino Paoli, der vor wenigen Wochen gestorben ist. Du hast eigentlich zwei Lieder von ihm auch nachgestellt und auch ganz, ganz eindeutig. Also er hat ja das Lied geschrieben, Il Cielo in una Stanza. Eine Jahrhundertnummer ist wahrscheinlich zu tief gegriffen für dieses Lied.
Absolut.
Und gleichzeitig das Lied Il Sapore di Sale. Mhm. Und das war, glaube ich, im Lied Il Cielo in una Stanza geht es ja eigentlich um einen Bordellbesuch von Paoli in Genua. Und ich glaube, du warst ja dann auch in dieser Straße, wo dieses Bordell war.
Genua, Vico dei Castagni. Mhm.
Und gleichzeitig warst du ja auch in Sizilien, und zwar genau an dem Platz, wo er das Lied Sapore di Sale geschrieben hat.
Genau.
Die nächste Jahrhundertnummer. Und diese zwei Dinge sind ja fast Paradebeispiele für dein Vorgehen.
Ja, ja, ja. Und man sieht halt auch, dass das so eine gesamtitalienische Geschichte erzählt. Ne? Also Gino, in Italien ist ja immer das Thema der Norden, der Süden. Ne? Das ist das ewige Thema. Das wird vermutlich nie weggehen. Da sorgen beide Seiten für. Und die Kunst bindet das halt zusammen. Ne? Das ist ja so meine Theorie, dass die Kunst das Einzige ist, was den Kitt dieses Landes ausmacht. Ne? Also, dass du so eine Biografie hast wie die von Celentano, dessen Familie aus der Gegend von Foggia in Apulien kommt und in den Norden gegangen ist. Oder du hast einen Gino Paoli aus Genua, einer der Vertreter der Genueser Schule, der aber halt Urlaub in Sizilien macht und in Capo d'Orlando sitzt, wo es übrigens das klarste Meer von ganz Sizilien gibt, das nur am Rande. Also wenn man da sitzt und sich das und da aufs Wasser starrt und denkt, hier saß Gino Paoli und hat diesen Song geschrieben und er hat auf dieses Wasser geguckt und dann merkst du auf einmal, verrückt, das ist ja komplett klar, das Wasser. Und die Fische kommen vorne bis ans Wasser. Werde ich nie vergessen, irre. Naja, und auch der war halt auf Sizilien. Ne? Also die Musik hält das so zusammen. Ne? Und in Capo d'Orlando, die sind wahnsinnig stolz darauf, dass der das Lied da geschrieben hat. Das wissen da alle. Ne? Das ist so, gehört zur Folklore des Ortes. Ne? Und das hast du mit so ein paar Sachen. Also in Italien, die ja sehr gut im Denkmalisieren ihrer Kultur sind. Ne? Und das haben die schon drauf, dass sie diese Orte auch so sehr ins Fenster stellen und sagen, das war hier bei uns. Ne? Das war hier bei uns.
Quando sei qui vicino a me, questo soffio
scritto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Mir ist aufgefallen, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht vor circa 2 Jahren und da haben wir gesprochen über die Lieder von Lucio Battisti, von Antonello Venditti, Francesco Di Gregori und wir haben da interessanterweise oder schändlicherweise haben wir über 2 Künstler kaum gesprochen, die aber jetzt eigentlich besonders mit Städten verhaftet sind oder die vielleicht am allerstärksten mit Städten verhaftet sind. Und das ist zum einen der Fabrizio De André mit Genua, und andererseits der Pino Daniele mit Napoli. Und ich muss sagen, als ich mich da vor 2 Jahren eingehört habe anhand deiner Bücher in italienische Musik und die zu lieben gelernt habe, da waren eigentlich die beiden, also De André und Daniele, das waren die 2 Fälle, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist mein Leitstern, dieses Buch, und ich werde mich anhand dessen einarbeiten in die italienische Musik. Aber das waren 2 Fälle, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt einmal stopp, jetzt ist mir wirklich ein bisschen zu steil bei diesen beiden. Und jetzt, wo ich das noch einmal gehört habe, ist gerade bei diesen beiden auffällig, dass diese Musik von denen einen sehr starken Sog entwickelt. Und zwar bei beiden auf eine ganz unterschiedliche Weise. Es ist sozusagen in gewisser Weise ein bisschen komplizierter als die Musik von den anderen oder schwerer erschließbar. Also ich glaube, dieser Fabrizio De André, der ist ja eigentlich ein Superstar gewesen oder ist es noch immer, obwohl er schon tot ist. Aber es erschließt sich für unsere Ohren nicht so leicht, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, bei Fabrizio De André liegt das daran, dass es zum einen sehr über den Text läuft. Also weil der kommt ja so aus dieser Schule Leonard Cohen und die französischen Chansonniers. Ne? Das waren so die beiden Vorbilder, die der hatte, vor allem die Franzosen. Auf Leonard Cohen ist er später erst gekommen. Und das läuft natürlich sehr über den Text und über die Persona. Ne? Also, weil es einfach eine unglaublich mächtige Figur ist. Also, über den könntest du dein Leben lang Filme drehen und du hättest nie die hinterste Ecke ausgeleuchtet. So, ne? Das ist einfach eine wahnsinnig komplexe, auch sehr gut so romantisierende Figur, weil er halt dieses Ding hatte, dass er sich immer so den Armen, den Ausgestoßenen sehr nahe gefühlt hat, was ja so eine sehr gängige Phrase ist. Aber bei ihm war das auch, der hat das sehr gelebt. Und eben diese Orte, wo er das gelebt hat, die sind halt auch aufzufinden. Da geht es ja auch im Buch drum, hier Via del Campo und so. Und Pino Daniele, also wart ihr mal in Neapel?
Ja, vor langer Zeit.
Also ich habe es vor diesen Herbst und ein Freund von mir war vor einer Woche circa dort und er hat gesagt, es ist halt wahnsinnig überlaufen. Aber egal, das hat ja mit dem Pino Daniele nichts zu tun.
Nee.
Ja. Aber ich glaube, das ist wohl, auch in deinem Buch ist Neapel ja in gewisser Weise ein Sonderthema. Das hat auch in deinem Buch eine Art Alleinstellung. Also über Neapel, über die Stadt schreibst du anders als über die anderen Städte. Vielleicht könnte man sagen, eine Spur verwirrter.
Ja, weil das ist das Wesen der Stadt. Wenn du da bist, wirst du genau merken, warum ich da verwirrter war. Weil ich glaube, ich schreibe in Neapel, wird man sofort sehr deutsch. Ne? So. Oder man denkt sich auf einmal, oh, da vier Leute auf einer Vespa und das Baby sitzt ganz vorne, hat keinen Helm auf, ist das denn gut? Ne? Und oh, dieser Qualm und solche Geschichten. Ne? Und man sieht auch viel Prekäres, dass man versucht ist zu romantisieren, was aber einfach wahnsinnig prekär bleibt. Man sieht wirklich eine krasse Armut, wie sie einem in Europa so vielleicht noch in Marseille begegnet, aber selbst das, würde ich sagen, ist domestizierter. Klar, du hast ja den Overtourism, wie du ihn in allen italienischen Hotspots hast. Aber wenn du da bist, du wirst sofort merken, okay, deswegen schreibt der Verwirrter, weil du bist da sofort verwirrt. Das ist dieses Leben unterm Vesuv, neben den phlegräischen Feldern, mit dieser Armut so, und dieser Hoffnungslosigkeit teilweise. Also das macht was mit Menschen, glaube ich, wo man sich aus unserer Warte schwer zu verhalten kann. Und wie gesagt, da ist immer die Gefahr der Romantisierung. Und teilweise ist es auch wirklich einfach romantisch. Muss man auch sagen, stimmen ja oft mehrere Sachen gleichzeitig. Aber was viel entscheidender ist, wenn du in Neapel bist, dann wird dich relativ schnell Pino Daniele kriegen, weil der ist überall. Und wenn du ihn dort hörst, merkst du direkt, okay, das ist der Sound. So, das ist ein so flirriger, musikalisch ausgecheckter dabei, aber unfassbar lässiger Vibe. Ich habe gestern Abend noch gedacht, ich habe gestern Abend, habe ich die Saison eröffnet. Wir haben jetzt Anfang Mai, wo wir sprechen. Und ich habe die Pino Daniele-Platten rausgekramt. Das mache ich nicht, bevor die Sonne nicht rauskommt. So. Und ich habe die aufgelegt. Meine Frau sagte, ah, die Saison fängt an. Und das ist, würde ich sagen, mittlerweile sogar fast mein Liebster, weil du dich zudem über so eine sehr intuitive Art nähern kannst. Heute sagt man ja immer gerne der Vibe. Ne? Also Pino Daniele ist wirklich so ein Vibe-Musiker. Da geht es weniger um Texte oder dergleichen, das ist der Vibe. So. Und Neapel, jetzt hätte ich fast gesagt, ist ein Vibe. Das ist ein verbotener Satz. Den darf man sagen. Neapel ist kein Vibe. Neapel ist eine Stadt mit eigenen Regeln, wo Menschen versuchen, ihr Leben zu führen und das auch tun und auch damit klarkommen. Und wo sehr viele Geheimnisse überall lauern. Aber das ist alles in dieser Musik drin. Und wenn man die da hört, dann ergibt es doppelt Sinn. Ich würde sogar sagen, wer in Neapel war und da nicht Pino Daniele gehört hat, war nicht in Neapel. Also dann würde ich mal denken, nochmal.
Beim ersten Mal hören hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist so overpolished. Oder vielleicht ähnlich wie Steely Dan.
Ja. Mucker-Tum so, ne? Der kann halt.
Ja, und dann hört man es halt ein zweites oder ein drittes Mal und dann merkt man, ja, das ist super. Also ich würde jetzt auf jeden Fall von ihm spielen natürlich Napoli E. Das war, glaube ich, da war er noch ganz jung, wie dieses Lied geschrieben
Ja,
ist.
von der ersten Platte.
Was könnten wir noch spielen? Also in meinem Haus läuft seit ein paar Wochen Sarah. Und vielleicht kannst du noch ein drittes Lied aussuchen.
Oh, das ist jetzt natürlich hier in Echtzeit. Also, ihr habt Napoli. Was könnte man denn da nehmen? Vielleicht das Gegenteil, nämlich eins von diesen luftigeren, flirrenderen, Anna Vera. Ja, ich vermute, wenn du den Song hörst, sagst du, boah, nee, der hat so einen frühen 90er. Ich weiß genau, welche ästhetische Hürde du da meinst. Ich verstehe das total.
Napoli, mille colori. Napoli, mille paure. Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola.
na plenu sola mare. Na ble adori mare. Na ble na carta sporca e nessuna sa ne porta e ognuna aspetta sorta. Giochi contro l'arroganza del mondo che è pieno di cose inutili da fare, cose inutili da dire. Quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta.
Genua und
Fabrizio De André.
Ja, also da gibt es ein Stück, ich glaube, das macht jetzt eigentlich, hat keinen wirklichen Sinn oder Hintergrund, warum es so ist, aber da ist, zumindest in Österreich, ist ein Stück sehr populär und eigentlich nur ein Stück, und das ist Andrea von diesem Album Rimini. Ist es in Deutschland auch so?
Ja, ist in Deutschland auch so. Also das war einfach auf vielen dieser italienischen Hit-Compilations drauf, ist da total rausgeknallt, ist aber keinem aufgefallen, weil das hat ja trotzdem so mediterrane Verkleidungen, das Stück. Das ist wahrscheinlich auch in Deutschland das populärste Lied von ihm, ja.
Genau. Also in Österreich ist es, glaube ich, das Einzige, was man von ihm kennt.
Ja, das glaube ich auch.
Andrea si è perso,
si è perso,
e non sa tornare.
Andrea
si è perso,
si è perso,
si è perso,
e non sa tornare.
Andrea
aveva
un amore,
riccioli neri.
Andrea
aveva
un dolore,
riccioli
neri.
Aber das Opus Magnum ist ja dieses ich weiß jetzt nicht genau, wie man es genau ausspricht, Creusa oder Creusa de Mar?
Ja, da streiten sich die Gelehrten. Also es ist Genueser Dialekt, den ich auch nicht spreche. Ich glaube, es heißt Creusa de Mar.
Das ist nicht mehr italienisch, oder? Und auch die ganze Platte ist eigentlich nicht italienisch.
Nee, das ist diese irre Platte, angeblich ja die Lieblingsplatte der 80er von David Byrne, auf der so sagt, ich betrachte mal Genua als Tor zum Mittelmeerraum und alles, was es da gibt, Afrika und so weiter, alle Instrumente, alle Farben kommen in diese Musik rein. Also so eine Weltentdeckung vom Hafen Genuas aus. Also ein tolles Konzert, was auch voll aufgeht und wo er seinen Sound so sehr mit geändert hat. Das ist so die Überplatte, aber auch, könnte man sagen, ist auch untypisch.
Ah, vielleicht deswegen auch David Byrne, weil es hat ja ein bisschen seinen Weltmusikcharakter.
Ja, genau. Ganz genau. Würde der noch leben, hätte der wahrscheinlich in den 90ern auch mal was mit Peter Gabriel gemacht oder so. Könnte man sich vorstellen.
Hey, andameo, hey, andameo, hey, hey, andameo. Hey, andameo, hey, andameo, hey, hey, andameo.
Ombre de muri, muri de maine. Donde ne veni, dove le cane? Densi tu du vali, na semu strani. E a neta na punto, cutelo agu. E a monta la, seu geresto dio. O diavolo in se, o sega effetto unio. Ne shurtimo da uma, pesci guai o se da odria. A fontana di cumbi, tacca de pria.
E anda, meu, e anda.
In tacca de pria chi che saia, in tacca d'udria cu nulla mai na. Gente deliga facce de mandila, quei che dulu a su preferiscian la. Figge de famiglia o du de bon, che tipe a mia le senza algun don.
E andai.